Danke, Toni Mindl, für die Einführung, die nicht verzweifelt klang. In der Tat möchte ich zunächst über Verzweiflung sprechen. Mein Referat, ich habe den zweiten Teil des Haupttitels unserer Abendveranstaltung gewählt, die von der Verzweiflung am Sinn. Ich werde zum Sinn sprechen, zum Sinn kommen, aber zunächst über Verzweiflung und mich fragen, was Verzweiflung ist und ob das, was Kierkegaard beschreibt, unter dem Begriff Verzweiflung auch wirklich passt und wo wir Inkongruenzen vielleicht finden und uns vielleicht auch erlauben, aus der psychologischen Perspektive etwas zu sagen. Nach diesen philosophischen Brocken, die Emanuel Bauer ausgezeichnet uns vorgestellt hat und damit uns auch in das Denken die Spiritualität, Geistigkeit, Existenzialität von Kierkegaard eingeführt hat, aus einem wirklich sehr großen Könnerschaft und umfassenden Wissen dazu, mit der Brücke in die heutige Zeit, da werden in den psychologischen Prosamen, die ich zu den philosophischen Brocken noch dazu zu fügen habe, es natürlich viele Überschneidungen geben. Das ist auch gut so, weil durch die Beschneidungen sich möglicherweise doch herauskristallisiert, was auch in einer psychologischen Perspektive von dem Kierkegaardschen gewaltigen Versuch, menschliche Existenz bis in die Abgründe der Verzweiflung hinein zu denken, zu tragen, zu erleben, sich dem zu stellen, was da auch in psychologischer Perspektive Bestand hat. Ich folge ganz Emanuels Erstaunen über die Juxtaposition von Sinn und Verzweiflung. Das ist ja eine überraschende Paarbildung. Man würde bei Verzweiflung ja niemals erwarten, dass da ein Sinn dahinter sein könnte. Sinn und Verzweiflung sind offenbar Gegensatzpaare. Wenn ich jetzt nun doch mit der Verzweiflung beginne, so deswegen, weil es mir als Psychotherapeut ein Anliegen ist, das, was mit Verzweiflung gemeint sein könnte, gut zu verstehen, um damit demselben Anliegen, das Kierkegaard von der philosophischen und theologischen Seite her vertreten hat, nun von der psychologischen Seite zu entsprechen. Ich möchte gerne verstehen, aus dem Blickpunkt des Jahres 2013, was ist Verzweiflung? Und wofür ist sie dann da, dann zum Sinn der Verzweiflung? Und was vermag der Sinn bei der Verzweiflung? Welche Rolle spielt Sinn? Das wären die drei Schwerpunkte im Inhalt. Also, ich beginne mit dem ersten. Der Sinn der Verzweiflung, nun sprachanalytisch gefasst, dann heißt die Frage, was bedeutet eigentlich Verzweiflung? Ich habe gestern eine Mail bekommen. Sehr geehrter Herr Lengle, mein Leben ist bislang nicht sehr einfach verlaufen, was sich sowohl psychisch als auch physisch bemerkbar macht. Ich hatte keine sehr angenehme Kindheit, da meine Mutter Alkoholikerin war und mein Vater nicht in der Lage war, sich um mich zu kümmern. Somit habe ich schon früh lernen müssen, ohne Unterstützung auf eigenen Beinen zu stehen und meinen Vater mich zu versorgen, in Anführungszeichen. Schon seit jungen Jahren leide ich an Essstörungen und übermäßigem Alkoholmissbrauch. Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Probleme mit dem Magen-Darm begleiten mich schon seit langem. Vor einem Jahr starb meine Mutter, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nun bin ich nicht mehr in der Lage, meinen Alltag zu führen. Lernen, Arbeiten oder Freizeitbeschäftigung überfordern mich. Hierzu kommt, dass ich vor etwa 2 Wochen meine zweite Abtreibung hatte. Mein Leben ist verpufft. wenn wir Verzweiflungen versuchen zu sammeln auf der Basis der Erfahrung und uns fragen, war ich je verzweifelt? In welchem Kontext? Was lief da? Warum hatte ich solche Gefühle? Dann können wir sie auch gliedern, meiner Meinung nach, nach den Grunddimensionen der Existenz, wie wir sie in der Existenzanalyse beschreiben. Denn die These ist ja, dass die Grunddimensionen der Existenz das gesamte Spektrum der Existenz abdecken. So wie die vier Himmelsrichtungen sehen wir vier Grunddimensionen. Eine erste Grunddimension ist die beschreibt das Können, das Sein-Können in der Welt. Nicht-Können kann uns ganz schön in Verzweiflung bringen. Zum Beispiel saß ich im Auto, schon einige Jahre her, im Flughafen, zum Flughafen nach Moskau-Scheremetjewo. Da gibt es keine Autobahn, da gab es damals auch keinen Zug. Ich saß im Taxi und hatte mir 4 Stunden Zeit eingeräumt zur Sicherheit. Nach 3,5 Stunden saß ich immer noch im Stau und da erfasste mich Verzweiflung. Man kann nichts tun, der Flieger wird weg sein. Oder ich verstieg mich bei einem Spaziergang, bei einer Wanderung mit der Familie, verlockte mich ein steiler Fels, Klippen in der Silvretta, und ich meinte unbedingt, ich müsste dort hinauf, hatte wieder Seil und irgendwelche Ausrüstung dabei, und hinauf ging es. Beim Runtergehen, ich bekomme heute noch schweißige Hände, und es war nackte Verzweiflung, ob ich das je schaffe. Ich habe den Abgrund gesehen, die Steinhalden. Es gibt viele Situationen, in denen wir Angst erleben, Panik, wo wir mit dem Nicht-Können und Nicht-Mehr-Können konfrontiert sind, in denen ich selbst und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Verzweiflung aufkommt. Panik ist ein verzweifeltes Erleben einer Situation, der man nicht mehr entkommen kann. Man reißt Fenster auf und reißt sich das Hemd auf, um irgendwie Luft zu bekommen, um Platz zu bekommen, um irgendwie zu überleben. Es flaut dann ja zum Glück wieder ab, aber sie kommt, kann jederzeit wiederkommen. Und in jedem unbedachten Moment, ohne dass man, der Patient, weiß, warum. Psychotische Angst. Ich sehe eine Patientin vor mir sitzen, sie war stationär in Steinhof, hatte Ausgang, um zur Therapie zu kommen zu können. Ein Leben lang schwerste Schizophrenie und immer Angst. Und zwar Angst in einem Ausmaß, das man sich üblicherweise nicht vorstellen kann. Sie war verzweifelt und ihre gebrechliche alte Mutter saß neben ihr und sie war verzweifelt. Und etwa 3 Wochen nach dieser letzten Sitzung, die ich mit ihr hatte, sie war weiterhin stationär, ist sie entwichen und in die Donau. Das sind Verzweiflungen, Abgründe, die wir in der Psychotherapie und in der Psychologie kennen. Oder der zweiten Dimension der Existenz zuzuordnen, der Dimension des Lebens, der Beziehung zur Lebendigkeit, zur Vitalität. Verzweifelt gegen die Triebhaftigkeit ankämpfen. Der heilige Franziskus ist ein Beispiel. Er war so verzweifelt über seine Triebhaftigkeit, dass er sich keinen besseren Rat wusste, als sich in seiner Verzweiflung in den Dornenbusch zu stürzen, damit die Schmerzen, die er dadurch erlitt, ihn abhalten, der Triebhaftigkeit zu folgen. Was es wohl bedeuten mag, dass da ein Wunder geschehen ist und der Dornenbusch seine Dornen verloren hat. Man kann ihn heute noch sehen bei Porziuncula in Assisi, was uns Gott wohl damit sagen möchte. Beziehungen nicht beenden können, die beruflich erfolgreiche Frau, die seit 6 Jahren mit einem Mann zusammenlebt, der ein brillanter, exzentrischer Narzisst ist, selbst auch ein sehr erfolgreicher Mann, sie geht bei ihm schier zugrunde. Jetzt hat sie sich eben getrennt und kaum hat sie sich getrennt, lässt sie sich ein auf 4 Tage Mallorca, um ihn wiederzusehen, weil sie es nicht aushält. Und sie ist verzweifelt über die Trennung und verzweifelt über das Nicht-Zusammen-Sein-Können. Verzweiflungen in der Dimension des Lebenmögens, der Beziehung, der Vitalität, der Qualität des Lebens. Ganz besonders arg sind Verzweiflungen in der Depression. Wir sagten bei der ersten Dimension, das klinische Bild der Angst, Panik, Psychose verursacht Verzweiflungen oder kann zu Verzweiflungen führen, die bis in den Tod führen. In der Depression ist es nicht weniger. Je schwerer die Depression, desto mehr ist das Erleben, dieses Leben ist nicht gut. Dieses Leben ist nur Last, Schuld, Versagen, Qual, Schwere, mühsam, die Kraft fehlt, die Aussicht ist nicht mehr gegeben, beziehungsweise man kann ja gar nicht glauben, weil man auch die Kraft nicht mehr hat, bei einer schweren Depression an eine solche, an das Ende eines Tunnels zu glauben. Die dritte Dimension ist der Umgang mit sich selbst. Da geht es darum, was Kierkegaard so schön beschreibt, das verzweifelt nicht man selbst sein wollen und das verzweifelt man selbst sein wollen, was Emmanuel uns so schön dargestellt hat. Da gibt es aber auch Verzweiflungen beispielsweise an der Einsamkeit, wenn man Jahr für Jahr nach Hause kommt und niemand ist da. Wenn man nicht mehr außer Haus kommt und niemand kommt. Die Verzweiflung, sich nicht zu finden, den Zugang zu sich nicht zu haben, wie wir es in der Hysterie kennen, in den Störbildern der Hysterie. Anfall in Persönlichkeitsstörungen. Emmanuel hat schon darauf verwiesen. Narzissmus, wenn der Narzisst seine Nahrung nicht bekommt, die Identifikationsobjekte verliert, kann er unglaublich schnell in massive Verzweiflung stürzen. Meistens sind die Narzissten so gut ausgestattet mit psychodynamischen Reaktionen, dass sie sich irgendwie wieder erfangen und dann ein Grad schwerer narzisstischer. Aber wenn alles scheitert, bei Haider, ich weiß nicht, welche Diagnose er hatte, aber in dieser Richtung war schon einiges zu sehen, war mir seit langem klar, das kann nur in irgendeine Katastrophe münden. Die vierte Dimension ist die Sinndimension. Der Kontext, wenn der nicht stimmt, wenn die Zukunft nicht mehr erreichbar erscheint. Hier ist vom Klinischen, ich werde über den Sinn nachher noch mehr sprechen, aber im Klinischen ist hier besonders die Sucht zu betonen, die Fesseln der Sucht, die es einem nicht mehr erlauben, auszusteigen, weil die Anziehungskraft, das Versprechen des Suchtmittels, etwas Leben zu bekommen, so stark ist, dass man sich von dem biologischen Bezug zur Realität löst, verführt von der Attraktivität des Suchtmittels und danach der Grauen, das Grauen, der Kater, der Jammer, die Verzweiflung, die einen erst recht wieder und umso stärker zum Suchtmittel zurücktreibt, weil die Wege sonst verbaut sind. Verzweiflung ist immer Verzweiflung an etwas, wenn wir das zusammenfassen. Das hat Emanuel auch schon ausgespürt. Du sprachst über Verzweiflung, über Verzweiflung an. Ist immer eine Behinderung. In all diesen Beispielen ist immer ein Unvermögen im Sinne von Thomas. Ist immer eine Not. Niemand verzweifelt am Glück, an der Freude. Der Mensch in der Verzweiflung ist in Not. Verzweiflung tritt nur in Notsituationen auf. Würde ich aus psychologischer und phänomenologischer Perspektive sagen, was wohl Kierkegaard dazu sagte? Ich glaube, er würde das bejahen. Wir werden dann Emanuel befragen an seiner Stelle. Was ist nun das Gemeinsame dieser Beispiele von Verzweiflungen? Ich nehme an, es trifft auch Ihre Erfahrung mit Verzweiflungen bei sich selbst und bei anderen Menschen, dass dies nun Beispiele wären, die den Begriff Verzweiflung fassen oder wiedergeben. Das Gemeinsame an diesen Verzweiflungen ist eines die Not. Das zweite, Verzweiflung ist ein Gefühl. Ob es eine Haltung ist, das müsste man noch näher anschauen. Aber jedenfalls ist es ein Gefühl. Und es ist ein Gefühl für was? Dieses Gefühl deckt mir auf, dass es nicht mehr weitergeht. Ich weiß nicht mehr weiter, wie es gehen soll, aber ich will weiter. Es ist die Kombination der Behinderung, der Hemmung, der Grenze mit einer Intention, mit einem intentionalen Streben, mit einem Wollen. Ich will weiterleben, ich will von diesem Felsbrocken, von diesem Felswand auch wieder runterkommen, weil ich weiterleben will. Würde ich das nicht wollen, würde mich nicht verzweifeln erfassen. Keinen Weg mehr sehen aus der Not. Seinen Willen dabei nicht leben können, das würde ich nun mal in einer ersten Annäherung als Verzweiflung beschreiben. Verzweiflung ist dabei noch eine Erregung, ist noch nicht die Lähmung. Es ist eine erregte Vorstufe zur Resignation und zur Demotivation. Und er kommt aus dem Gefühl, wie Emanuel auch Thomas zitierte, aus dem Gefühl der Hilflosigkeit, der Ausweglosigkeit. Vergleichen Sie die Situation von Ödipus, wie verzweifelt der war, als er unter dem Willen der Götter entdeckte, dass er seine Mutter geheiratet hatte und seinen Vater erschlagen hatte. Was blieb ihm noch? Man steht an in der Verzweiflung. Und in der Folge nimmt natürlich das Risiko der Suizidalität zu. Darüber werde ich gleich noch mehr sagen. Kierkegaard meint, dass Verzweiflung eine existenzielle Grundbefindlichkeit ist. Ob das vielleicht mehr eine Projektion aus seinem Leben ist, wenn man das psychologisch betrachtet? Ist Verzweiflung wirklich ein Existenzial? Heidegger würde dieses Gewicht der Angst zuschreiben. Aber der Verzweiflung? Aber, müssen wir uns gleichzeitig fragen, meint Kierkegaard nicht vielleicht genau die Angst hinter der Verzweiflung? Denn in aller Verzweiflung ist auch Begrenztheit enthalten, ist Unsicherheit enthalten, ist auch Angst enthalten. Die Frage ist allerdings, wenn es sich um Verzweiflung handelt, und da ist Kierkegaard ja sehr mutig, dass er auch über Verzweiflung spricht, die Menschen gar nicht spüren und von der sie auch gar nichts wissen. Vielleicht, so scheint mir, auch das ist eine Frage an Emanuel, in Stellvertretung zu Kierkegaard, könnte das, was man könnte der Begriff Verzweiflung im Kierkegaardschen Denken mit Verfehlung ersetzt worden. Du hast es versucht, mit Nichtstimmigkeit oder innerer Zerrissenheit zu umschreiben. Das Potenzial zur Verfehlung, also ich würde dem Beispiel mit innerer Zerrissenheit, ja, aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn wenn ich, also Fehlen innerer Stimmigkeit, ja, Zerrissenheit ist nun schon mächtiger und Verfehlung, Entdeckung des Scheiterns, der Verunmöglichung, der Verfremdung, ob nicht bei Kierkegaard vielleicht mehr das gemeint wäre und der Begriff Verzweiflung ein wenig eine literarische Verführung ist, das natürlich, das hat mich ganz sehr gefreut, dass du das Wort weniger dramatischen Begriff verwendet hast, eine gewisse Dramatik bringt, die natürlich in der Literatur ihren Platz hat, in einer Psychologie zu hinterfragen ist. Eine Verführung des Begriffes, wie es bei unserem Kongress Rüdiger Safranski auch zugestanden hat, bei dem Begriff das Böse, dass uns das auch, dieser Homunkulismus, diese Dämonisierung, die mit der Substantivierung zusammengeht, dass das nicht auch eine literarische Verführung der Worte ist. Also, ich möchte damit sagen, Verzweiflung, was Kierkegaard unter Verzweiflung meint und beschreibt, ist vielleicht etwas alemannisch nüchterner gesagt, ich bin Vorarlberger, die Verfehlung, die Zerrissenheit, wie Emanuel auch sagte. Denn Verzweiflung, so wie wir es jetzt beschrieben haben, könnte ich nicht finden bisher als existenzielle Grundbefindlichkeit oder als Auszeichnung des Menschen. Auch da müssen wir an Kierkegaard kritische Fragen heranbringen, oder möchte ich eine kritische Frage haben, ist das nicht philosophische Schönfärberei? Ein Versuch, verzweifelt nicht verzweifelt sein zu müssen. Eine intellektualisierte Akrobatik, die sich über Grenzen der Verzweiflung hinwegturnt. Kierkegaard wird sich diese Fragen gefallen lassen müssen. Dennoch ist Kierkegaard beizupflichten, und das scheint mir die philosophische Leistung zu sein, dass Verzweiflung keine Krankheit ist. Und doch sagt er, es ist Krankheit. Verzweiflung ist nicht Krankheit, weil sie, jetzt würden wir in unserer Perspektive sagen, weil sie eine Wahrnehmung ist. Ich bin verzweifelt in Situationen, in denen ich einer Ausweglosigkeit begegne. Wahrnehmung von Zusammenhängen, die eine sichtlich immense Bedeutung für mein Leben haben und daher ein Gefühl provozieren. So würden wir auch sagen, dass das Gefühl der Sinnlosigkeit keine Krankheit ist, sondern wie Frankl sagt, nachgerade ein Aufweis des Menschlichsten im Menschen ist. Existenzielles Vakuum sehen wir nicht als Krankheit. Auch Selbstmord sehen wir nicht als Krankheit. Das mag manche Kliniker vielleicht etwas irritieren. Selbstmord ist immer eine Antwort, eine Entscheidung. Es gibt keinen Selbstmord ohne Entschluss. Und das ist Personales. Das bin ich als Person in meiner Freiheit, in meiner verbliebenen Freiheit. Natürlich können Grundlagen durchaus pathologisch sein, eine Depression oder eine Persönlichkeitsstörung, ein Selbstmordversuch ist sehr häufig bei Borderline. Natürlich, aber der Entschluss zum Selbstmord, das ist nicht direkt ableitbar aus der Krankheit, aus unserer Sicht. Da versuchen wir einem psychologischen Reduktionismus entgegenzutreten und ganz so wie Kierkegaard das auch tut, auch bei der Verzweiflung hochhält, ganz analog etwas aufrechtzuerhalten, was Frankl sagte, die Person im Menschen kann nicht erkranken. nur das Psychophysikum kann erkranken, also der Körper und die Psyche, die psychischen Mechanismen, die Persönlichkeitszüge und so weiter, die können gestört sein. Aber was dann letztlich Ja oder Nein sagt, diese Fähigkeit zur Entscheidung, dieses Wesen, das eine Verantwortung übernimmt für sein Handeln oder das nach einem Sinn ringt für das eigene Leben, dieses Wesen, dieses innerste, intimste, eigenste, das kann per se nicht erkranken. Natürlich die tragenden Strukturen des Ichs, dieses Personseins. Insofern würden wir auch Kierkegaard beistimmen und sagen, die personale Antwort, Verzweiflung oder Sinnlosigkeit oder auch Selbstmord, als personale Antwort auf eine wahrgenommene Situation, als eine beim Selbstmord Entschluss, bei Sinnlosigkeit und Verzweiflung eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmungsantwort, ein Ich, fühlendes Ich, das eine Stellung bezieht, das einen Bezug herstellt zur Bedeutung für das eigene Leben, von dem, was wahrgenommen wird. Das ist nicht Krankheit. Und so können wir schon sagen, verzweifelt sein können, ist eine Auszeichnung des Menschen. Wahrscheinlich kennt das Tier es nicht, obwohl wir heute sehr viel vorsichtiger sind, über die Psyche des Tieres etwas auszusagen. Wahrscheinlich kennt das Tier auch nicht die Sinnfrage. Das Tier kennt natürlich sehr wohl die Angst oder auch Depression. Aber ob es Verzweiflung kennt? Natürlich ist hier auch die Frage, wie weit die Vorstellung, dass Verzweiflung eine Auszeichnung des Menschen sei, wie weit das überhaupt von therapeutischer Relevanz ist. Hilft uns das? Hilft das einem Verzweifelten, wenn wir sagen, das ist eine Auszeichnung? Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig. Aus dem Lot geraten, meint Kierkegaard, das bringt natürlich auch die Perspektive der Vertikalität ein. Nicht im Lot zu sein. Das ist genau das Denken, das den christlichen Gott an der Spitze hat oder zum Grund nimmt. Und wenn wir im Lot sind, dann sind wir in der Richtung des eigentlichen wesenhaften Seins. Das ist die Perspektive des sich zu sich selbst Verhaltens und zu Gott Verhaltens. Vielleicht könnte man heute sagen, auch Immanuel hat solche Begriffe versucht, sich zu verlieren, außer sich geraten, der Verzweifelte gerät außer sich. In der Panik, in der Erregung. Aber mir scheint dies nicht ausreichend zu sein, und du hast auch sehr fein dazu verwiesen, der Bezug des In-der-Welt-Seins ist hier zu schwach oder zu blass. Er ist natürlich mitzudenken, Kierkegaard ist kein Fantast, aber es ist nicht in der Ausführlichkeit, das würde vielleicht sein Denken etwas ablenken. Denn Verzweiflung kann ich haben gegenüber der Welt, dem Mächtigen, dem Gewaltsamen, dem Vergewaltigenden, dem Tötenden. Angesichts solcher Erfahrungen kommt Verzweiflung auf. Ob das in der Lotsein hier von Bedeutung ist, ob ich nicht hier auch ganz authentisch ich selbst sein kann, selbst in Bezug zu Gott vielleicht, angesichts der Gewaltsamkeit. Oder die Verzweiflung gegenüber dem Leben, seinen Zwängen, dem Drängenden, dem Treibenden im Leben. Die Gefahr des aus dem Lot geratens ist dabei. Dass ich dann nicht mehr, wenn ich dem nachgebe, nicht mehr mit meinem Gewissen zurande kommen, nicht mehr genügend ich sein kann, dass die Vitalität mit mir davon galoppiert. Bei der Verzweiflung mit sich selbst, da sind wir, glaube ich, beim Kernpunkt von Kierkegaard. da ist genau dieses aus dem Lot geraten, nicht mehr in Stimmigkeit mit sich zu sein, inkongruent zu sein. Was ich tue, deckt sich nicht mehr mit dem, was ich selbst spüre und im Angesicht des anderen vertreten kann, dass es das Richtige sei, dass es sich ziemt, dass es mir zusteht, dass es erforderlich ist. Verzweiflung kann auch sein gegenüber dem Sinn der Zukunft im Kontext. Kierkegaards sich nicht in Deckung bringen mit sich selbst, könnten wir existenzanalytisch erweitern. Verzweiflung als nicht in Deckung zu sein mit dem spirituellen Grund der jeweiligen Dimension der Existenz. Denn jede dieser vier Dimensionen der Existenz, Welt, Leben, Selbstsein und größerer Kontext, haben in der Tiefe am äußersten einen spirituellen Grund, aus dem sie genährt sind. Seinsgrund nennen wir das Grundwert, Personsein und Sinn, der Sinn des Ganzen. Der zweite Punkt, der Sinn der Verzweiflung, inhaltsanalytisch bzw. existenziell gedacht, bringt es die Frage, ist es die Frage, was ist der Sinn, Verzweiflung zu haben? Wofür ist es überhaupt gut, Verzweiflung zu haben? Gibt es etwas, wofür es gut ist? Beim ersten Teil versuchte ich zu verstehen, der Sinn von Verzweiflung im Sinne, welche Bedeutung? Was ist Verzweiflung? Begriffsanalyse. Nun, Inhaltsanalyse oder Kontextanalyse. Wofür ist es gut? Wofür kann Verzweiflung dienen? Existenziell gewendet, eine Denkfigur, die Viktor Frankl eingeführt hat, würde die Frage lauten, was will Verzweiflung von mir? Zum Beispiel, ich möchte es kurz anknüpfen an dem Beispiel, ich sitze in dem Taxi vom Flughafen im Stau, schon, es wird sich nicht mehr ausgehen, die Erregung nimmt zu, panikartige Gefühle. Ich gerate da außer mir und sehe nur noch Abgrund. Fühle mich verloren, dann habe ein Gefühl, alles stürzt zusammen. Für ein paar Minuten erlebte ich echte Verzweiflung. Wie soll das weitergehen, die Frage. Komme ich da je wieder raus? Solche Gefühle, irrationalen Gefühle, natürlich irrationalen Gefühle kamen auf. Was soll so ein Überschwemmtwerden von Gefühlen? Macht das einen Sinn? Wäre es nicht besser, wir wären so ausgestattet, dass wir es rational nüchtern durchrechnen. Bevor wir uns fragen, wofür ist das gut, wollen wir fragen, woher kommt das? Woher kommt überhaupt so ein Gefühl? Es ist ein Erleben von Haltlosigkeit, Abgründigkeit, Scheitern. Ich möchte den Flieger natürlich riechen, das ist das intendierte Ziel. Ausgelöst durch ein überraschendes, unerwartetes Ereignis, das aber an sich nicht wirklich bedrohlich ist. Es steht niemand mit einem Maschinengewehr da. Dieses Gefühl deckt etwas auf. Es deckt mir auf, dass ich zu sehr fokussiert und zielfixiert bin. Als ob das ganze Leben davon abhängt, dass ich diesen Flieger erwische. Was natürlich, wenn ich mich zurücklehne, nicht stimmt. Dennoch, durch die Einengung der Aufmerksamkeit und die Orientierung auf den nächsten Schritt in meinem Leben, bekommt es das ganze Gewicht der Existenz. Das ist an sich ein natürlicher Vorgang, der aber immer wieder zurückzulegen ist. Am siebten Tag zumindest sollst du ihn zurücklegen. Zweitens deckt es mir auf, dass ich ein zu wenig tiefes Getragensein in mir vorfand. Dass ein Getragensein, das schon unter mittelmäßiger Belastung eingebrochen ist. Da war zu wenig Grundvertrauen. Ein Gefühl ist entstanden in dieser Situation. In der Existenzanalyse sind Gefühle für uns Wahrnehmungen, nicht einfach nur Begleiterscheinungen oder Schatten eines eines bewussten Erlebens oder Handelns, sondern Wahrnehmungen, so wie das Auge. Das spezifische Wahrnehmungsgebiet der Gefühle ist die Qualität der Dinge. Wie sind sie? Und zwar in ihrer Bedeutsamkeit für das eigene Leben. Gefühle decken auf Relevantes, Lebensrelevantes. Ist es förderlich für mein Leben, dann ist es ein, gehört es in das Gebiet der positiven, guten Gefühle. Ist es hinderlich für mein Leben und mein Leben wollen, gehört es in das Gebiet der negativen Gefühle, der belastenden. Das ist der grundlegende Sinn von Gefühlen. Verzweiflung sehen wir als ein Gefühl. Der konkrete Sinn nun, was dieses Gefühl aufdeckt, ist erstens Zielfixierung. Lerne zu lassen. Sei nicht zu fixiert. Weite auch wieder deinen Blick. Lass das Leben sich ereignen. Und zweitens, schau mal wieder mehr auf das, was dir Halt gibt. Wenn die vordergründigen Stricke reißen, hast du genügend Vertrauen in den Grund des Seins, in den Seinsgrund, in diese spirituelle Basis? Praktisch heißt es, sich besinnen auf das, was Halt gibt, was jetzt passieren wird. Im Prinzip eine Angstkonfrontation, die mir aufdeckt, weitere tiefer liegende, haltgebende Schichten und Strukturen, und die allertiefste ist die des Seins als solches, die besagt, ich kann sein, selbst wenn alle Stricke reißen, selbst wenn es mich zu Tode brächte, ist da eine Ordnung, etwas Größeres, in dem ich bin, ein Kosmos, den ich nicht mehr begreifen kann, der mich übersteigt, der daher spiritueller Natur ist, den ich aber auf psychologischer Ebene noch bis dahin berühren kann. Es ist wie die Erde, die ich auch nicht umspannen kann, aber ich kann sie berühren, ich kann angreifen, ich kann den Boden, auf diesem Boden stehen. So etwa ist das Verhältnis der Spiritualität zu denken in den jeweiligen Dimensionen der Existenz. Etwas, was uns grundsätzlich übersteigt und in der Dimension übersteigt, und weil es so viel größer ist, kann es uns eben auch einen Halt abgeben. Das wäre die praktische Aufgabe, der praktische Sinn in dem Zusammenhang. Frag dich, was das Gefühl dir aufdeckt. Immer in allen vier Dimensionen der Existenz geht es darum, diesen spirituellen Grund zu suchen. Der Sinn der Verzweiflung läge also darin, den Weg zu gehen, das Dasein zu vertiefen in den jeweiligen Dimensionen, wo die Verzweiflung aufbricht. Darin würden wir sehen, als notwendigerweise eine säkulare Richtung, denn als Psychotherapierichtung haben wir keine Basis, die in irgendeiner Religion oder Ideologie begründet ist, sondern wir versuchen, den Menschen zu sehen, zu beschreiben, phänomenologisch und empirisch. Auf dieser Basis würden wir sehen, ist die Akzeptanz des Gesetztseins. Im spirituellen Erleben könnten wir erfahren, fühlend erfahren, und können wir fühlend erfahren, dass da Größeres ist, mit dem ich in unaufhebbarem Zusammenhang stehe. Und wenn ich in Dehiszenz, in Abstand dazu komme, dann kann Verzweiflung kommen. Verzweiflung also als dieses Verlustiggehen des tragenden Grundes. Und insofern ist das Kierkegaard natürlich strukturell ganz ähnlich, ohne jetzt ein Christentum explizit zu benennen. Ich bräuchte noch etwa 5 Minuten. Ich möchte zum dritten Punkt, Verzweiflung am Sinn, noch etwas sagen. Das ist Verzweiflung. Die Verzweiflung am Sinn ist Verzweiflung an der Sinnlosigkeit. Wer einen tragenden Sinn hat, wer weiß und in den Sinn weiß, warum ich jetzt hier bin und die Familie habe und in der Arbeit gehe und lebe und so weiter, ist nach unserem Verständnis nicht verzweifelt. Auch wenn er viel Lust in seinem Leben hat und Spaß. Und ich würde mich hüten, als Psychotherapeut zu sagen, es ist unbewusste Verzweiflung, wenn da kein Erleben ist. Das wäre auch nicht phänomenologisch, das ist dogmatisch. Aus welcher Position, von welcher Position aus kann ich das sagen, behaupten, unterstellen, wie du meintest? Die Verzweiflung an der Sinnlosigkeit hat zwei Gesichter, nämlich eine ganz, die Verzweiflung in dem ganz großen Sinn, am ontologischen Sinn, am Sinn des Seins. Wenn ich keinen Sinn sehe, weshalb ich überhaupt bin, wieso gibt es mich? Und wieso gibt es meinen Krebs? Wenn ich das nicht sehe, dann wird das Leben absurd. Es gibt die Lösung aus der Absurdität, der französische Existenzialismus hat das gezeigt. Camus, dessen Geburtstag wir gerade feiern, hat darauf verwiesen, dass Sisyphos ein glücklicher Mensch war. Es gibt die Lösung der Absurdität, also durch Glauben. Denn das Einnehmen dieser Haltung und die Annahme der Absurdität ist ebenfalls ein Glaube. Es gibt die Lösung aus der Absurdität durch einen anderen Glauben, der ein Begründetsein in einem Wesen oder in einer größeren Dimension, die verantwortlich zeichnet oder die wir als verantwortlich sehen für unsere Existenz, die Lösung, die darin sieht. Also der ontologische Sinn, die Verzweiflung, das kann sein, dieses alles ist absurd. Ich kann mich an Menschen erinnern, die gekommen sind, die gesagt haben, es ist mein ganzes Leben dermaßen absurd. Aber bevor ich mir was antue, möchte ich nochmal mit jemandem darüber reden. Es ist nicht sehr häufig, aber es gibt es Menschen, die nicht von einer schweren Depression oder so geleitet sind, sondern eigentlich ganz normal erscheinen. Dahinter sind natürlich dann Vorerfahrungen, die zunächst nicht mehr so bewusst sind. Die ontologische Verzweiflung und die existenzielle Verzweiflung, die andere Sinnverzweiflung, das ist den Sinn in der Situation nicht zu sehen, keinen Handlungssinn zu haben, nicht mehr zu wissen, weshalb ich in der Familie bleiben soll und bei diesem Arbeitsplatz bleiben soll, weil das alles keinen Sinn mehr macht. Tragisch. Eine 45-jährige Frau mit Brustkrebs, voller Metastasen, hängt am Dauertropf mit Morphin, mit Schmerzen. Die Schmerzen werden nicht besser, die Wirbel brechen ein. Es sind Qualen, die selbst mit der Höchstdosis von Morphin nicht mehr zu lindern sind. Es gibt einzelne, es ist zum Glück selten, dass wir solche Fälle haben, aber es gibt es auch. Zwei Kinder, der Mann, alle sind sie verzweifelt. Die Frau möchte sterben. Die Natur lässt sie nicht sterben. Sie hat ein so gesundes Herz, so gesunde Lunge. Das Herz pocht und schlägt weiter und die Verdauung funktioniert. Und sie quält und schwitzt sich durch die Tage und die Nächte. Und der Tod kommt nicht und kommt nicht. Niemand sieht darin mehr einen Sinn. Die Frau selbst nicht, die Kinder nicht, der Mann nicht. Es ist Erleben einer irgendwie absurden Situation. Und dieses Dasein führt auch zu nichts. Es bringt nur Leid, nur Schaden, nur weitere Zerstörung, nur noch mehr Schmerz. Ihr Leben ist für Sie und für die Angehörigen wertlos geworden. Die Zukunft empfinden Sie als wertlos und sehen auch keinen Sinn mehr darin. Hier ist es nicht die Verzweiflung, die hier diese Familie erfasste. Das ist nicht die Verzweiflung des nicht mehr Wissen, wie weit das. Die Verzweiflung in der Sinndimension ist die Verzweiflung des, es führt nicht mehr weiter. Es führt nirgends wohin, wo etwas Wertvolles erhofft oder erahnt werden kann. Der Weg geht ins Leere, ins Nichts. Die Verzweiflung an der Sinnlosigkeit führt natürlich massiv zur Erhöhung der Selbstmordgedanken, der Suizidalität. Verzweiflung kann tödlich sein, wenn man nicht mehr weiß, wofür man lebt. Es fehlt die Motivation. Wenn man nicht mehr fühlt, dass es gut sein werden kann. Verzweiflung ist so gesehen wirklich eine Haltung, die den Menschen auszeichnet. Ihn auch zum Selbstmord führen kann. Auch das ist ein Kennzeichen der Freiheit. Ich möchte auch wieder Camus erinnern, der Mensch kann sich töten und gerade das ist der Anlass, dass er überhaupt philosophisch ist und zum Nachdenken beginnt. Auch hier wieder, Verzweiflung ist Anleitung, auf die letzten Möglichkeiten und Werte zu schauen. Wie zum Beispiel bei dieser Frau, sie hat sich nicht getötet, wohl wegen ihrer Familie, um nicht so vor ihnen dazustehen. Das war dann so ein letzter Sinn für sie, den sie sich abgerungen hat, obwohl die Familie ihr auch den Tod gewünscht hatte. Nicht, weil sie sie loswerden wollten, sondern um die Mutter zu befreien, die Partnerin zu befreien von diesem qualvollen Leben. Manche Menschen werden ein Stück weit zumindest getragen von einem ontologischen Sinn, von der Auffassung vor dem Leben oder dem Gefühl vor dem Leben einen Respekt zu haben, allein deswegen, weil wir es nicht selbst gemacht haben, weil es uns gegeben ist und weil wir vielleicht einen Glauben dazu haben, wie es dazu kam. Im Bewusstsein, dass der Selbstmord auch zum Menschen gehört und möglich ist und in solch ausweglosen Situationen ist es vielleicht sogar human und würdevoll, wenn es vor dem Gewissen so bestehen kann, einen Suizid zu begehen. Auch hier möchte ich zurücknehmen die Beurteilung von außen und die Freiheit und die Verantwortung radikal in die Hände des Menschen legen, der dies tat. Ich kann mich an Supervisionen erinnern, wo ein Patient nach unglaublichem Leiden Suizid begangen hat. Und wo wir alle trotz großer Betroffenheit und der behandelnde Therapeut leidend darüber, aber irgendwie so gesagt haben, vielleicht war es doch das Beste. Also die Geschichten sind lange, das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Nach solchem Leben, vielleicht ist es ein Erhalten, vielleicht ist es ein Versuch, das Verhältnis des sich selbst zu sich selbst Verhaltens zu leben, des Aufgreifens und Verantwortens der Möglichkeit, sich zu sich zu stellen und sich nicht vor sich liegen zu lassen. Vielleicht überleben doch manche Menschen auch und begehen keinen Suizid, weil sie jetzt fehlt mir das passende Wort. Es ist ein sehr heikles Gebiet. Weil sie sich irgendwie liegen lassen. Ich kenne Menschen, die aus einer großen Liebe zu ihrem Leben und zu sich. Ich kenne sehr gläubige Menschen, die natürlich in einer schweren Depression es einfach auch nicht mehr ertragen haben. Und wo ich sagen muss, das, soweit ich es mitbegleiten konnte, bleibt mir ein großer Respekt vor ihrer Tat, wenngleich sie erschütternd ist. Erschütternd für mich, erschütternd für die Angehörigen, aber vielleicht auch erlösend. Warum hat sich Christus nicht befreit? Er hätte es können. Warum hat es Sokrates nicht getan? Er hätte es können. Vielleicht sind hier auch manchmal Weisheiten enthalten, die sich unserem normativen Denken entziehen und dem Blick von außen entziehen. Ich glaube, dass der Mensch im Tiefsten um viel, viel mehr Weisheit hat, als er verbal oder reflexiv zum Ausdruck bringen kann. Wenn wir uns nicht vor uns selbst liegen lassen, sondern unser Leben gestalten, wie es das Gewissen sagt, dann ist es natürlich eine gute dialogische Ergänzung, wenn wir eine Religion haben, die uns dabei Dialogpartner ist. Dankeschön.
Die letzten Gedanken sind bestimmt vielleicht auch provokativ. Du hast ja schon einige Fragen an den Philosophen gehabt und wir möchten dann auch Fragen ans Auditorium eröffnen und darauf hinweisen, dass es für die Nicht-Verzweifelten ab 9:30 im Bus Imbiss und Umtrunk gibt.
Und jeden Tag die Nachrichten hört. Und man sieht, was in den Ländern sozusagen alles passiert. Und
ich spreche über die Verzweiflung von unseren Mitmenschen in Syrien und wir wissen, wo das alles stattfindet. Und was ist das für eine Art von Verzweiflung? Das ist noch ganz was anderes als eine persönliche Verzweiflung, das ist eine kollektive Verzweiflung. Aber darauf wird es wahrscheinlich auch keine Antwort geben. Ich wollte es nur ansprechen.
Ja, ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Die Verzweiflung, die Kierkegaard beschreibt, die ist ja doch so etwas wie, ja, vielleicht könnte man sagen, ein philosophischer Luxus auf einen gewissen Sinn, nicht? Also, ich meine, er beschreibt schon auch die persönliche, tragische Verzweiflung, die Alfred Lenge ja mehr vor Augen gehabt hat, aber natürlich sonst eher schon die vor dem Hintergrund einfach eines philosophischen Menschenbildes. Nicht? Ich glaube, so muss man das auch sehen. Du hast die Frage aufgeworfen, ob man die Verzweiflung Kierkegaards wirklich als existenziell verstehen kann. Natürlich ist hier die Nähe zur Angst gegeben, die dann Heidegger in den Mittelpunkt stellt. Ich denke, dass es genauso berechtigt ist, wie die Angst der Heidegger in den Mittelpunkt zu stellen. Als existenziell, so kann man aus philosophischer Perspektive vor dem Menschenbild, das Kierkegaard vor Augen hat, auch die Verzweiflung in den Mittelpunkt stellen, weil es ja hier geht um diese innere Unstimmigkeit, nicht? Um dieses, kann man auch sagen, Selbstverfehlung, das verwendet er auch durchaus, und das ja vor dem Hintergrund eines anderen Denkens, nämlich des hegelischen Denkens, wo eben der Einzelne so gar nichts gezählt hat. Und es war ihm so wichtig, den Einzelnen zu betonen in seiner Einmaligkeit und mit dem Recht, dass es wirklich selbst wird. Das hat biografische Hintergründe, nicht mit einem sehr schwierigen Vaterverhältnis, auch mit den fehlenden, den bei sich selbst erlebten fehlenden Mut, wirklich das zu verwirklichen, was er eigentlich gewollt hätte. Man denke an seine Beziehung zu Regine Olsen, nicht, die er von, ja, an der er letztlich auch gescheitert ist, bis hin, dass er eben dann auch seinen Frieden nicht gefunden hat mit seiner evangelischen Kirche und schließlich auch mit 42 auf der Straße fast, also er wurde dann auch ins Krankenhaus gebracht, gestorben ist, nicht? Schon auch irgendwie ein Stück weit gescheitert in seinem Leben, nicht? Also da kann man schon auch von Verfehlung sprechen, vor dem Hintergrund dessen, was hier geschehen ist. Bei dem Begriff Verfehlung habe ich ein bisschen Sorge, weil es verführt, vielleicht anzunehmen, dass Kierkegaard mit dem Selbst, das man werden soll, etwas meint, das quasi schon vorgegeben ist, nicht? Vielleicht durch Gott oder durch wen immer, quasi ein Idealbild, das wie eine platonische Idee schon da ist, auf das ich hinstreben muss und das ich eben verfehle. Das meint Kierkegaard nicht, sondern es ist schon etwas, nicht das Selbst, das sich immer neu entfaltet, auch geschichtlich entfaltet.
Aber insofern
bin ich ein bisschen mit dem Begriff Verfehlung vorsichtig, weil es das impliziert und dieses Missverständnis hervorrufen könnte.
Aber er spricht doch auch davon, den Sprung zu sich wagen. Man kann sich verfehlen beim Sprung.
Ja, ja, aber diesen Sprung zu sich, das ist immer der Sprung auch in die Offenheit. Also das ist nicht ein vorgefertigtes Selbst, sondern nur den Mut zu haben, das zu tun, was ich in meinen, vor dem Hintergrund meiner Konstituenten auch mache. Nicht? Das ist auch so dieses mit dem ins Lob geraten. Natürlich, das ist ein absoluter, sage ich mal, eine Achillesferse, nicht in der kierkegaardschen Auffassung von Verzweiflung und von Selbst. Das habe ich auch angesprochen. Aber man muss schon auch sagen, dass man natürlich das Selbst als diesen Mittelpunkt der verschiedenen Polaritäten sieht. Und das ist durchaus eine, wie ich es auch in der Grafik versucht habe darzustellen, eine Rosette, die nicht einfach nur vertikal zu denken ist. Also die Mitte zu finden, das Not zu finden, heißt nicht einfach nur zu Gott quasi den richtigen Draht zu haben, sondern das heißt schon, in diesem gesamten komplexen Existenzvollzug, der ich bin und den ich darstelle, hier entsprechend die richtige Gewichtung zu treffen.
Aber vielleicht hätte man die vertikale Achse ein bisschen stärker zeichnen müssen.
Ja, das war in dieser Rosette schwer möglich, denn weil ja das verschiedene Konstituenten sind, die alle mit Gott zu tun haben. Und alle auch wieder mit der Welt und mit dem irdischen Dasein zu tun haben. Also,
zu Ihrer Bemerkung noch über Syrien und es gibt oft, jedes Jahr haben wir Erdbebenopfer, es gibt Menschen, die in der Kälte beinahe erfrieren, die am Verhungern sind, es gibt so viel Not, die uns verzweifelt anmutet. Ich bedanke mich für Ihr Gedenken daran und für uns das Bewusstmachen. Natürlich, es ist immer schwierig, über andere Menschen zu sagen, ob sie verzweifelt sind oder nicht. Aber manches Menschen sagen es. Und viele Situationen sind so, dass wir aus der Empathie schließen können, hier wäre ich zumindest verzweifelt. Manchmal sind es Menschen aber doch nicht. Es ist erstaunlich, in Afrika, wenn ich meinen Freund höre, Johannes Rauch, der seit Jahren dahin fährt und Entwicklungshilfe treibt, in welcher Armut und mit fast nichts und immer noch hohe Kindersterblichkeit und jede Familie hat schon mehrere Kinder verloren. Das gehört uns. Und wie da eine Freude am Leben in den Gesichtern steht, die man hier bei uns gar nicht sieht, obwohl hier keine Kindersterblichkeit ist.
Ich glaube, das Problem, auch gerade mit dem sozusagen mit der Verzweiflung in Syrien beispielsweise, eröffnet doch auch eine Dimension, die Kierkegaard, wie ich meine, nicht ganz, die mir so scheint, nicht ganz fassen kann. Das ist nämlich eine soziologische Ebene und eine Verzweiflung in der Gesellschaft und in den Strukturen, die dann auch kollektiv auftritt. Und was auch dann noch zum Vorschein kommt, ist dieses Selbst, was letzten Endes doch in sich fast wie ein selbstbewegter, hegelscher Geist noch erscheint, der in sich selbst schon das andere seiner selbst vermittelt gefunden hat und einem Prozess unterworfen ist, in dem es zwei Konsequenzen gibt. In dem einerseits die Gesellschaft naiv ziemlich ausgeblendet wird, indem ich nur mit mir selbst beschäftigt bin und immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen werde. Und die zweite Konsequenz, die ich bei Kierkegaard ziemlich schwierig finde, ist die Transzendenz oder Gott, wird eigentlich dadurch extrem ins Jenseits produziert. Oder Gott findet meiner Meinung nach bei Kierkegaard nur im Jenseits statt. Ich bin zwar mit ihm konfrontiert, aber ich kann nicht durch auf das Zurückgeworfensein zu meinem einzelnen Selbst, weil ich ja schon dieser Geist bin, der in sich sozusagen vermittelt ist, bin ich immer wieder auf mich zurückgeworfen und bin sozusagen immer vertröstet mit diesem Jenseitsgedanken, dieser Gott, der mit dieser Welt nichts zu tun hat. Und darin sehe ich auch ein Stück weit die Verachtung an der Romantik bei Kierkegaard, die letzten Endes diesen Begriff doch durch den Liebesbegriff zum Beispiel auch der Verzweiflung entgegenkommen könnte, dass eine Anerkennung meines Selbst vermittelt des anderen in der Gesellschaft über einen Liebesdiskurs funktionieren könnte. Und da sehe ich natürlich auch eine starke Kritik Kierkegaards an der Romantik oder an diesem überhaupt in diesem kollektiven Gedanken und der Gesellschaft ausblendet und auch Gott ausblendet in einer immanenten Bewegung, Und da sehe ich Probleme bei Kierkegaard und auch von Adorno, auch von Kant, die man schon noch erwähnen könnte. Und meine Frage ist, wie könnte man dem begegnen? Könnte man Kierkegaard fruchtbar machen für vielleicht einen kollektiven Verzweiflungsgedanken oder könnte man da was gewinnen?
Ja, Ihre Analyse teile ich, was den ersten Teil betrifft, voll und ganz. Sie waren ja in einem Seminar auch, wo wir das durchstudiert haben. Ein sehr intelligenter Student von mir. Das Zweite, dass die Transzendenz hier nur in das Jenseits verlegt wird, das würde ich nicht so beschreiben wollen. Sondern natürlich ist für Kierkegaard eben ein ganz entscheidender Punkt dasjenige, dass das Selbst ein etwas Ewiges ist und dass wir das nicht loswerden und dass das letztlich wir immer auf ewig dann so sind, wie wir eben hinübergehen sozusagen. Nicht? Aber auf der anderen Seite spricht er von der Macht, die uns setzt. Das heißt, er sieht Gott immer als denjenigen, der irgendwie sehr präsent ist, auch in der Immanenz. Nicht? Weil er eben ja die Konstitutionsbedingungen meiner Möglichkeit, selbst zu werden, mir mitgegeben hat auf dem Weg. Mhm. Nicht? Also da würde ich schon sagen, dass er das nicht total ins Jenseits fällt. Das andere, das ist also, wie ich ja auch angedeutet habe oder gesagt habe, ich durchaus ein Problem, nicht? Also das ausklammert, ist einfach viel zu sehr auch mit sich beschäftigt. Ich würde das zeigt, glaube ich, auch seine schwierige Persönlichkeit, nicht? Also da in sich kreist vor allem, nicht? Und solche gesellschaftlichen Phänomene, außer dass er die protestantische Hochkirche dort sehr, sehr kritisiert und einen Blick führt, aber sonst in der Gesellschaft nicht. Ja.
Interessant finde ich Ihren Aspekt der Romantik, den Sie noch hereinbringen. Romantiker war er nicht, Kierkegaard. Und mit der Liebe war es nicht einfach bei ihm. Und da gibt es Zeitzeugen, die das belegen, Olsen beispielsweise. Ja, und das, was Sie sagen, die Erweiterung Kierkegaards um die soziologische Dimension oder die gesellschaftliche Dimension, das scheint mir unbedingt eine Notwendigkeit zu sein. Darin sehe ich eine Kritik, dass Kierkegaard viel zu sehr hier in der Eindimensionalität des Selbstseins geblieben ist. Natürlich, Immanuel hat Kierkegaard natürlich bis in die letzten Zeilen ausgeschöpft und alles, was zum Retten ist, herbeigeholt. Auch dazu gesagt, das ist immer mitgedacht, ohne Zweifel. Aber er sagt es zu wenig, würde ich sagen. Und dieser Dialog mit der Welt, der kommt bei ihm nicht zu, es ist nur der innere Dialog, aber der äußere Dialog. Und wir sehen ihn zum Beispiel eben aus der existenzanalytischen Perspektive, würden wir hier sagen, und meint, habe ich auch im Vortrag erwähnt, eine Erweiterung von Kierkegaard anbringen müssen, nämlich nicht nur ich mit mir, sondern ich mit dem, was da ist, und ich mit der Nähe des anderen Menschen, der Bezogenheit des anderen Menschen, und ich mit dir als Person, und ich mit den größeren Kontexten, in denen ich stehe, Firma, Staat, Familie und so weiter, auch mit diesen größeren Kontexten, an denen ich teilhabe und teil bin, an deren Entwicklung ich beitrage, dass das auch zu einem Guten wird, dass es kreativ wird. Auch hier braucht es Dialog, also einen vielfältigeren Dialog als nur den inneren Dialog. Das würde ich genau als Erweiterung von Kierkegaard nehmen, wobei die kierkegaardsche Denkgrammatik auch hier grundlegend ist. Also da wäre nichts wegzulassen, würde ich meinen.
Ist hier diese Ergänzung notwendig? Also diese Einbettung einfach in die konkrete Welt und auch das andere als du zu erkennen und das herausfordern.
Ja, es gibt auch Wortmeldungen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, Dr. Dienhobel war der Erste.
Ja, mich ein Wort von euch nachgegangen. Die Verzweiflung als Auszeichnung des Menschen, ich meine, das ist sehr philosophisch dargelegt. Alfred Lenge hat es in Griechisch aufgenommen, und gerade in der Station, und einige von uns sind da Zeugen. Ein Patient, also der ganz schwer in diese Verzweiflung gerade ist, in den frisch gekommen, also suizidal und wirklich schwer zu sein, ist jetzt die ganze Zeit so nachgegangen, wie könnte man das in der Therapie fruchtbar machen? Mir ist einerseits klar, tätig hinstellen und sagen, also das ist jetzt eine Auszeichnung für Sie, wenn Sie so verzweifelt sind, das kann natürlich nicht sein.
Gut so.
Aber ich denke, irgendwo ist ein Potenzial drin. Ich spüre da was, ich kann es so nicht wirklich verfolgen oder nicht richtig verfolgen. Aber dem möchte ich nachgehen und vielleicht probiert ihr dann mit von der Partie seid. Das ist ein Gedanken. Vielleicht, wenn wir als Therapeuten, als Behandler im Hinterkopf haben und ihm irgendwo eine Gewissheit nicht spiegeln, sondern existenziell vermitteln, ohne es zu sagen, können wir vorstellen, dass in diesem Raum der Begegnung mit dem Patienten das entstehen könnte. Im übrigen Sinne. Ja, also da habe ich irgendwie ein Gespür, dass du was. Mein Gedanke, das auch fruchtbar zu machen, diese sperrige Satz, das ist ein besonderes.
Ich würde da gleich dazu sagen, ich könnte dem Patienten sagen, weißt du, Verzweiflung ist ein Diagnostikum. Das deckt was auf und das wollen wir verstehen und dann in den Dialog treten.
Man könnte auch zurückspiegeln, also, dass es ein Zeichen ist, dass er sich selbst und sein Leben sehr ernst nimmt. Also, das wäre schon vielleicht auch in diesem Sinne, was du gerade angesprochen hast.
Vielleicht auch mein Zugang dazu. Also ich habe mich gefragt, wenn Verzweiflung wesentlicher Bestandteil zur Selbstwerdung ist, dann ist es meine Frage teleologisch zu sehen, also auf ein Ziel hingerichtet? Dann wäre es diese, oder impliziert es diese Möglichkeit, dass ich einfach da den tieferen Sinn oder tiefer sehen kann in dieser Atmosphäre oder tiefer eintauchen kann, um ein größeres Bild zu haben oder das Bild im Ganzen besser zu haben.
Ja. Ich glaube, Pascal würde eben sagen, dass das ein Zeichen ist, dass du oder dass ich oder dass sie bewusst in ihrem Leben stehen, nicht? Und die Verantwortung spüren, die sie haben, nicht? Und nicht einfach dahin plätschern.
Ja, ich wollte Herrn Professor Lenge etwas fragen, weil Sie sind sicher eine Koryphäe auch in Ihrem Gebiet, das ist ja ganz klar. Nur was mir ein bisschen schwierig vorkam, was Sie gesagt haben über Selbstmord als personale Antwort. Also jetzt gibt es in deutschen Kliniken so die Tendenz, dass man sagt, das ist witzigerweise für Männer oft noch schwieriger, weil wir in unserer Gesellschaft doch Frauen immer sehr früh lernen, alle Gefühle voll rauszulassen, manchmal auch vielleicht zu viel. Und in deutschen Kliniken ist es jetzt oft so, dass man sagt, jemand hat den freien Willen. Und wenn er also sozusagen, jemand darf auch frei entscheiden, ob er noch in der Klinik bleibt oder ob er rausgeht. Und oft passiert es dann aber, dass Menschen sich dann eben umbringen. Und da finde ich das ein bisschen, ich weiß es nicht, ich kann sehr gut das sein, dass ich Sie falsch verstanden habe, aber ich habe irgendwie so daraus gehört, dass Sie auch jemand, der jetzt schwer depressiv ist oder halt schizophren oder sonst was, dass so jemand trotzdem immer noch einen freien Moment beim Selbstmord hat, und das glaube ich nicht. Also das ist dann keine freie Entscheidung mehr. Also das bin ich mir sicher. Also diese Freiheit, wenn man das dem Patienten zugesteht, finde ich schwierig. Also ich weiß nicht.
Danke, dass Sie das aufgreifen und noch darauf hinweisen. Psychische Störungen können die Freiheit unglaublich einengen. Ein schwer depressiver, ein schizophrener Mensch ist in seiner Freiheit extrem reduziert. Das heißt, ich würde niemals, ich bin gegen diese fast zu lasche Liberalisierung in den Psychiatrien, wo die Menschen zu leicht entlassen werden, speziell in der Psychiatrie. Dennoch ist es wichtig, und das ist natürlich eine Reaktion auf frühere Zeiten, wo Menschen zu lange festgehalten wurden. Also wir müssen das in geschichtlichen Wellenbewegungen auch sehen. Die heikle Frage ist, hat ein Mensch, der also in äußerster Bedrängnis sein kann, durch Psychose, durch Depression, in der schwersten Depression wird Suizid ja nicht verübt, aber wenn sie sich löst, weil in der schwersten, da ist der Mensch gelähmt. Aber gibt es da noch einen Funken Freiheit oder nicht? Das ist dieselbe Frage beim Süchtigen. Ist der Süchtige noch frei? Und da haben wir eine ganz provokante Position in der Existenzanalyse. Und wir sagen, ja. Kein Tropfen Alkohol kommt hinter die Kehle eines Süchtigen gegen seinen Willen. Er wird ja nicht infundiert. Da ist jedes Mal, das ist bei der Psychose auch, irgendwo steht die Frau auf der Brücke über der Donau und jetzt steht sie davor und sagt, springst du jetzt oder springe ich nicht? Und dann sagt sie, ja, jetzt springe ich.
Das ist nicht mehr ihr Wille, das ist nicht mehr ihr
eigener. Das ist eben die große Frage.
Weil für Männer viel gefährlicher, weil Männer nicht darüber reden und ihre Gefühle eben nicht exhibitionieren.
Das ist ein zusätzliches Thema, das aber nicht die Grundsatzfrage fokussiert. Und wir meinen, dass da ein Ja dabei ist. Da ist 98% Bedrängung. Es ist fast nicht mehr möglich. Es ist so gut wie nicht mehr möglich, dass sie es nicht können. Aber doch der Psychotiker macht noch Entscheidungen. Der schlägt das Zimmer das Fernsehzimmer klein, weiß ich jetzt zum Beispiel von einem, aber lässt den Fernseher stehen. Da fragt ihn der Psychiater, warum schlagen Sie den Fernseher nicht klein? Den brauchen wir zum Fernsehschauen. Aber alles ist Kleinholz. Da gibt es unglaubliche Phänomene, wenn Sie, aber das ist natürlich, wenn man nicht in der Klinik mit den Menschen sich die. Ja, nicht so sprich, oder wie komme ich dann drauf? Und wir meinen, ja, auch, es ist kein Trieb, der den Menschen über die Brücke treibt, sondern es ist letztlich eine Einwilligung dabei. Und das ist das Entscheidende. Wäre das nicht dabei, wäre der Mensch in der Situation auch nicht mehr Person, sondern nur triebgesteuertes, vegetierendes Wesen. Und damit halten wir auch den Personengedanken aufrecht. Und soweit wir wissen, und ich habe viel Erfahrung darin, ist so etwas Personales immer dabei. Und das wollte ich nur sagen.
Ja, das ist die Position. Das habe ich immer vermutet. Das ist ich finde das ganz toll mit der Logotherapie und hochinteressant.
Das ist nicht Logotherapie, das ist Existenzanalyse.
Ja, aber das ist einfach für mich, ich unterstelle das immer so leise, dass da eben immer dieser freie Wille etwas zurückgehalten wird. Ich weiß jetzt nicht,
ja, die Bedrängnis kennen wir gut, aber
ja. Im Zusammenhang mit diesem freien Willen, wenn jemand jetzt an einem Problem perseveriert, sagt dann die Existenzanalyse, ja, der Patient will nicht?
Nein. Wir hätten sogar Kritik an Kierkegaard, der viel zu sehr den Willen hochhält, unseres Erachtens. Da ist dieses verzweifelt sein wollen oder uns, da wäre der Wille sehr zu befragen, ob das Wille ist und wie weit, aber ein wenig Wille, ein bisschen Person ist immer dabei, der Mensch ist immer eine Einheit, Körper, Psyche, Person, es ist immer der Körper dabei und es ist immer psychisches Erleben dabei und warum soll die Person plötzlich nicht mehr dabei sein?
Ist der Wille oder die Freiheit absolut gesetzt?
Nein, relativ. Es ist immer bezogen auf etwas. nicht absolut gesetzt. Der absolute Wille ist bei Definition um Gott.
Überall, wo Freiheit ist, ist auch Liebe und umgekehrt.
Genau.
Ja, herzlichen Dank für die Diskussion, dass wir auch so lange ausgehalten haben. Vielen Dank für unsere Beiträge.